herzlich willkommen zu Phoenix Persönlich, heute aus Helsinki. Finnland ist das nördlichste Land der EU mit einer Außengrenze von mehr als 1300 Kilometern zu Russland. Die Finnen sind stolz auf ihre Widerstandsfähigkeit, auf ihre Verteidigungsbereitschaft und natürlich auch darauf, dass sie als das glücklichste Land der Erde gelten. Was Deutschland von Finnland lernen kann und wie man aus Helsinki auf die Welt blickt, das bespreche ich jetzt mit der Außenministerin Finnlands, Elina Valtonen. Frau Valtonen, Sie sind in Helsinki geboren und haben dann einen Teil Ihrer Schulzeit in Deutschland verbracht. Was hat Sie in dieser Zeit am meisten geprägt?
Na, erstens herzlich willkommen in Helsinki. Freut mich sehr. Was mich geprägt hat am meisten in der Schulzeit, natürlich, ich bin mit 9 Jahren nach Deutschland gezogen mit meiner Familie, konnte kein Wort Deutsch. Ich hatte einen amerikanischen Kindergarten in Finnland besucht und da habe ich am Anfang mit meiner Lehrerin Englisch gesprochen, aber es stellte sich schnell heraus, dass es nicht so gut ging, weil sie nicht so gut Englisch sprach. Also von daher musste ich Deutsch lernen und das ging natürlich schnell in dem Alter. Aber das war auch gerade zu der Zeit, wo die Wiedervereinigung in Deutschland stattgefunden hatte. Das hat man mit 9 Jahren, wo man aus dem Ausland kommt, natürlich so politisch nicht wahrgenommen, aber eine sehr gute Freundin von mir, die immer noch eine gute Freundin ist, war aus Dresden nach Bonn gezogen. Und eben sie hat mir eben durch ihre Kindheit und ihre Erfahrungen verbildlicht, wie das war, auf der Ostseite Deutschlands zu leben.
Und was vermissen Sie jetzt an Deutschland und was vermissen Sie so gar nicht?
Na, was ich vermisse, sehr vieles. Also auch durch meine jetzige Arbeit, aber auch sonst in den letzten Jahrzehnten bin ich regelmäßig in Deutschland. Aber ich muss sagen, die Bäckereien, die vermisse ich, dass es an jeder Ecke eine Bäckerei gibt und nicht nur irgendeine, sondern mit einer riesigen Auswahl und dass die Bäckerei auch sehr früh aufmacht. Also bei uns gibt es das nicht. Die machen am Sonntag vielleicht erst so um 9 auf.
Und was vermissen Sie gar nicht?
Vielleicht den Stau auf der Autobahn, Beginn der Sommerferien, das weiß ich noch ganz genau, dass man stundenlang irgendwie im Verkehr steckt. Das gibt es hier nicht. Wir sprechen von Stau, wenn man, sagen wir, 10 Minuten lang verspätet ist oder so. Und das passiert vielleicht gerade einmal im Jahr, wenn alle Leute zur gleichen Uhrzeit ins Mittsommernachtsfest rausfahren aufs Land und so. Aber ja, das vermisse ich nicht.
Hilft es Ihnen in Ihrer Rolle als Außenministerin, dass Sie Deutschland nicht nur politisch, sondern jetzt auch durch die Schulzeit ja persönlich kennen?
Ich würde denken, schon. Natürlich habe ich einen sehr engen Kontakt mit meinem Kollegen Johann Wadefuhl und auch mit Annalena Baerbock hatte ich eine sehr gute Beziehung. Das geht aber natürlich auch viel weiter über das Persönliche heraus, also in dem Sinne, dass wir in einem Zeitalter leben, wo die Rolle Deutschlands sehr, sehr bedeutend ist für Europa, bedeutender als in den letzten Jahrzehnten. Und ich würde meinen, dass die Rolle künftig noch wachsen wird. Und das begutheißen wir, das muss so sein. Und jetzt spreche ich nicht nur über die Sicherheits- und Verteidigungspolitik, sondern überhaupt das Deutschland die Führungsrolle auch in Sachen Europa sich einnimmt, die ich denke, dass die eben natürlich für Deutschland wäre.
Haben Sie den Eindruck, dass Deutschland schon so weit ist, diese Führungsrolle einzunehmen?
Na, vielleicht noch nicht so weit, aber ich finde, Bundeskanzler Merz arbeitet schon sehr stark in die Richtung. Und übrigens, dass die Regierung jetzt knapp 1 Jahr alt ist, nicht mal das, muss man sagen, dass er sich schon eine sehr bedeutende Rolle in Europa eingearbeitet hat. Die ganze Regierung natürlich, aber der Bundeskanzler, dass er so stark eben auf das europäische Sein auch setzt, das kommt sehr gut an in ganz Europa, würde ich sagen.
Sie haben es gerade schon angesprochen, das sind sehr bewegte Zeiten. Wie nehmen Sie ganz persönlich als Außenministerin diese große Weltunordnung wahr, in der wir leben?
Das nimmt man als Außenministerin vielleicht so wahr, dass ich bin jetzt fast 3 Jahre lang im Amt gewesen und normalerweise würde man denken, ja, ich mache einen Job 3 Jahre lang, dann ist man langsam so Experte und kann es ein bisschen gelassener machen. Aber leider ist es in den letzten 3 Jahren nur komplizierter geworden, die ganze Zeit, muss man sagen.
Inwiefern?
Na, in dem Sinne, dass als ich begonnen habe im Jahr 2023, da herrschte natürlich schon Krieg in Europa, Russlands Krieg auf die Ukraine. Natürlich die ganzen Herausforderungen, die wir wussten, dass wir als Europa haben, dass wir schneller aufrüsten müssen, dass wir eben unsere Sicherheit jetzt auch ernster im Blick behalten müssen. Das alles war schon drin, aber na, dann kam der 7. Oktober 2023 mit der Attacke von der Hamas auf Israel. Der Nahostkonflikt, der wieder aufklaffte, muss man so sagen. Und jetzt natürlich mit dem Iran-Krieg, aber dazwischen kam dann noch, sagen wir mal, der Amtseintritt Donald Trumps, was auch eine, was Neues, sagen wir mal, auf die Tagesordnung gebracht hat. Nämlich, dass wir die Vereinigten Staaten, die zwar immer noch unser sehr starker Partner und Alliierte sind, dass sie eben nicht aus der gleichen Perspektive wahrgenommen werden können, mehr wie vielleicht davor.
Über diese Perspektive sprechen wir gleich noch. Finnland hat diese lange Außengrenze zu Russland. Wie bedroht fühlen Sie sich von Ihrem Nachbarn aktuell?
Na, wissen Sie, für uns ist unsere geografische Lage ja nicht neu. Und ich muss sagen, wir sind sehr glücklich, dass die Grenze da ist. Leider ist es aber so, dass auf der anderen Seite der Grenze das Leben ganz anders aussieht wie bei uns hier in Europa. Und ich glaube, wir, obwohl meine Generation nicht mal die Generation meiner Eltern im Krieg gewesen ist, können wir das sehr stark nachvollziehen, was es bedeuten kann. Natürlich hat man die Geschichten aus seiner Familie. Alle wissen, wie knapp es auch war im Zweiten Weltkrieg, dass Finnland überhaupt unabhängig bleiben konnte, weil als die Sowjetunion uns angegriffen hat im Winterkrieg, da waren wir das kleine Nachbarland und da mussten wir uns verteidigen, da kam keiner zur Hilfe. Dass es dann doch geklappt hat, wir sind natürlich sehr stolz darauf, aber wir wissen auch, dass wir nicht nur wehrhaft waren, sondern auch ein bisschen Glück hatten. Und in dem Sinne haben wir natürlich immer unsere eigene Verteidigung sehr ernst genommen. Na, erstens wollen wir keinen Krieg haben und zweitens wollen wir nicht so leben wie die Staaten zum Beispiel wie im Baltikum, dass sie fast 50 Jahre lang unter sowjetischer Besatzung leben mussten. Also wie so ein starkes Land wie Estland, das muss ich noch schnell erwähnen, weil Estland, das vor dem Zweiten Weltkrieg sogar wohlhabender war als Finnland, als Land, dass es in den kommenden Jahrzehnten quasi als Teil der Sowjetunion am Ende der 80er Jahre nur 30% des BIPs hatte wie Finnland. Also das muss man sich durch den Kopf gehen lassen und nicht nur die natürlich die wirtschaftlichen Konsequenzen dessen, sondern auch eben das Verheerende, dass man die Freiheit verliert und wie viele Menschen verschleppt wurden und das ganz Schlimme. Das wollen wir nicht haben.
Aus diesen Gründen hat Finnland die Wehrpflicht niemals abgeschafft. Jeder 6. Einwohner ist ausgebildeter Reservist. Und auch Bunker gibt es, so wie ich gelesen habe, im Ernstfall wirklich für die komplette Bevölkerung. Gebaut in einer Zeit, in der zum Beispiel in Deutschland komplett auf Abrüstung gesetzt wurde. Waren die Deutschen zu naiv im Umgang mit Russland?
Sagen wir es mal so, in Finnland hat man nie den Luxus gehabt, in der Hoffnung zu leben, dass Russland eine wahre freiheitliche Demokratie wird. Wir haben es auch gehofft. Nach dem Zerfall der Sowjetunion dachte doch jeder, dass eine neue Welt aufgegangen ist und dass es keine Kriege mehr gibt. Aber für Finnland ist es eine Existenzfrage, dass wir eben unsere Sicherheit und Verteidigung und die Abschreckung ernst nehmen. Deshalb haben wir sowohl wie alle anderen europäischen Partner auch Geschäftsverbindungen mit Russland aufgemacht. Wir hatten alles Mögliche, natürlich politische Verbindungen sowieso, alles Mögliche an Kontakt. Aber wir haben trotzdem nicht abgerüstet. Wir wussten im Inneren vielleicht, dass es doch wieder zu dem kommen kann, dass Russland eine Gefahr wird für uns und nicht nur für Finnland. Also ehrlich gesagt machen wir uns nicht so Sorgen, dass Russland uns angreifen würde, eben weil wir so eine starke Abschreckung haben. Wir haben eine der stärksten Armees Europas, obwohl wir ein kleines Land sind. Sondern eben, was es für unsere Lebensweise macht, für ganz Europa. Weil wie wir das jetzt auch sehen, Russland macht das ja ganz bewusst durch den hybriden Krieg. Die erstrangigen Ziele sind ja nicht Länder wie Finnland und Polen, sondern eher gerade mitteleuropäische Staaten, so wie Deutschland, dass man versucht, die Politik so zu beeinflussen, dass sie eben wieder in die Richtung geht, dass man, sagen wir, wieder eine Gaspipeline mit Russland bauen will. Und davor machen wir uns Sorgen, weil wir finden, dass die europäische Existenz, eben die Lebensweise, so wichtig ist, dass wir eben die Werte, Freiheit, die Demokratie, den Rechtsstaat, die sind uns eben so wichtig, dass wir natürlich nicht nur als Finnland, sondern als ganz Europa die verteidigen müssen. Und da geht es einfach nicht, dass man, sagen wir, blauäugig, obwohl ich selbst blaue Augen habe, in die Zukunft blickt.
Finnland ist ja erst seit 2023 Mitglied der NATO. Warum war dieser Schritt aus Ihrer Sicht so wichtig?
Ich finde, der Schritt war wichtig. Nicht nur für Finnland, aber eben vielleicht für die europäische Lebensweise, wie ich eben versucht habe zu schildern. Erstens ist die NATO jetzt stärker durch den Beitritt Finnlands und Schwedens, weil wir eben sehr stark in unsere Abwehr schon vorher investiert haben und nicht nur als einzelne Länder, sondern die Verteidigungszusammenarbeit hier im Norden ist sehr ausgeprägt gewesen, auch davor, um das Baltikum sowieso, und dass wir eben quasi diese Stärke jetzt mit einverleihen in das Bündnis. Das für das eine. Und das zweite ist für uns klar, ganz klar, also dass wir jetzt auch so sehen, dass der Grund, dass wir immer in die Verteidigung zum Beispiel in die Wehrpflicht investiert haben und dass es so akzeptiert gewesen ist, schon immer in der Bevölkerung, ist eben nicht, dass wir irgendwie kriegssüchtig wären, sondern völlig im Gegenteil. Wir wissen, dass im Ernstfall es einfach nur darauf ankommt, dass man sich gegebenenfalls verteidigen kann. Und das weiß der Aggressor natürlich auch.
Warum sind die Finnen so verteidigungsbereit?
Na, eben das, weil wir wissen, wie schlimm es für uns ausgehen würde, wenn wir uns nicht im Ernstfall verteidigen könnten. Das ist die Sache. Und in Deutschland, ich weiß das ja, ich verfolge ja die Diskussion auch so mit, das sieht man vielleicht so gerade, man will, oder es gibt Menschen, die denken, dass die Verteidigungsausgaben nicht gut sind, weil militärische Stärke Krieg bedeutet. Aber wenn man als Deutschland für Europa die Demokratie und die Freiheit verteidigt, und das Schlüsselwort ist eben Verteidigung, dann hat das nichts mit der, sagen wir, mit der Geschichte zu tun, das hat nichts mit Krieg zu tun, weil der potenzielle Aggressor, und ich würde mal sagen, Russland ist nicht nur jetzt, sondern auch künftig die größte Bedrohung für Europa und eben die europäische Lebensweise mit unseren Werten. Russland kann es in sein Kalkül mit einbeziehen, wenn wir eben so stark sind. Wir sind ja als NATO nicht nur BIP-mäßig, sondern auch militärisch und jetzt ab jetzt auch jeden Tag stärker, weil wir eben sehr viel mehr da rein investieren. Wir sind viel stärker als Russland und deshalb würden sie das ja auch nicht mal wagen, uns anzugreifen.
Aber wie ist es Finnland gelungen, diese Verteidigungsbereitschaft wirklich bei jedem Einzelnen hervorzurufen, ohne dass die Gesellschaft in Panik verfällt oder sich von dieser Angst vielleicht auch ein Stück weit leben lässt?
Ja, ich glaube, die Wehrpflicht, die trägt sehr wesentlich dazu bei, dass man hauptsächlich jungen Männern, es ist natürlich Frauen auch freiwillig möglich, dem Militärdienst beizutreten, dass man von jung an lernt, dass wir eben auf alle möglichen Situationen vorbereitet sind. Das gibt einem natürlich eine gewisse Ruhe und dass man auch weiß, was für eine Aufgabe man selbst hätte, wenn es drauf ankäme. Das ist alles, was es braucht. Und überhaupt in der Gesellschaft, wie eben geschildert, ist es natürlich auch so, dass wir eben wissen, dass das für ein kleines Land eben eine Existenzfrage ist, dass wir im Krisenfall verteidigungsfähig sind, weil sonst könnte es sein, dass das Russland irgendwas wagen würde in unserer Richtung.
Bislang sind in Finnland ja keine Atomwaffen stationiert. Es gibt ganz strenge Gesetze, die aber jetzt gelockert werden sollen. Also dieses strikte Verbot soll ein Stück weit aufgehoben werden. Warum jetzt dieser Schritt?
In den meisten NATO-Ländern gibt es keine gesetzlichen Begrenzungen dazu, wie man mit Nuklearwaffen umgehen kann. Das gesagt, ist unsere Haltung auch nach der möglichen Gesetzesänderung die gleiche wie in den anderen nordischen Ländern, nämlich dass wir nicht Nuklearwaffen stationieren werden. Aber das Wichtige ist natürlich auch, dass wir im Kriegsfall sowieso, aber auch als volles Mitglied der NATO auch an Manövern teilnehmen können. Und genauer muss man das nicht äußern, aber wir werden uns nach dieser Aufhebung der Begrenzungen eben in der nordischen Familie sehr wohlfühlen, auch in dieser Frage.
Russland hat den Schritt als Bedrohung gewertet, mit Konsequenzen gedroht. Haben Sie nicht die Sorge, dass das die Situation weiter verschärfen könnte?
Ich habe nicht die Sorge. Das einzige Land, das in den letzten Jahren oder Jahrzehnten in Europa eskaliert hat, ist Russland. Russland führt einen aggressiven Angriffskrieg gegen die Ukraine aus und seit Jahren einen hybriden Krieg gegen Europa. Wenn wir uns verteidigen und die NATO ist eben ein Verteidigungsbündnis, dann gibt es keinen Grund zur Sorge für Russland. Wir wollen, das muss auch konventionell gesagt werden, also wir wollen von Russland ja nichts haben, außer dass Russland auf seiner Seite der Grenze bleibt.
Finnland, Sie haben es eben skizziert, teilt die Erfahrung mit der Ukraine von Russland angegriffen worden zu sein, auch wenn es natürlich in Finnland lange zurückliegt. Wie wütend macht es Sie mit dieser Erfahrung, dass Ungarn in der Lage ist, den ja eigentlich beschlossenen 90 Milliarden Euro Kredit für die Ukraine zu blockieren?
Das macht Sorge aus vieler Hinsicht und vielleicht die größte Sorge ist die, dass es immer noch in dieser Welt, Länder gibt, die nicht wirklich freie Demokratien sind, in der vielleicht die Person in der Führungsrolle auch selber persönlich wirtschaftlich davon profitieren, dass sie in ihrer Politik eine gewisse Tendenz mit einbauen, sagen wir es mal so. Und die zweite Sorge ist für mich Europa, die Europäische Union, die 27 Mitgliedsländer hat. Es ist kein Fehler, sondern eine Eigenschaft, dass wir 27 verschiedene Länder sind. Wir sind alles mehr oder minder Demokratien. Die meisten sind Demokratien. Dass wir eben wechselhafte Regierungen haben. Wir haben unterschiedliche Ausrichtungen, auch was die Außenpolitik angeht, obwohl in den Grundwerten sollten wir alle natürlich gleich sein, sonst sollten wir eben auch nicht der Europäischen Union angehören. Aber das gesagt, müssten wir als Europäische Union flexibler werden, in solchen Situationen umzugehen. Und da denke ich, dass dieses Konsensprinzip in allen Entscheidungen nicht das Beste ist oder nicht zu den besten Ergebnissen führt.
Aber wie kommt man da raus? Also um es zu ändern, dass man mit qualifizierter Mehrheit vorgehen könnte, braucht man ja erstmal Einstimmigkeit. Also wie kommt man raus und wie schafft man eine Reform?
Na, das müssen klügere Menschen machen. Ich bin eine Diplom-Ingenieurin, kein Jurist, aber es muss Lösungen geben. Also wir haben Schwierigeres gemacht, auch in der Geschichte der Europäischen Union. Es muss Lösungen geben und ich denke, wenn es politischen Willen gibt, dann wird es auch zu einer Lösung kommen. Und es wird auch zu einer Lösung kommen müssen, weil wir stehen ja auch einer sehr breiten Erweiterung der Europäischen Union an, hoffe ich zumindest. Es gibt sehr viele Menschen in der Nachbarschaft Europas, die eben sich dieser europäischen Lebensweise anschließen möchten. Und wir möchten diesen Menschen diese Perspektive bieten.
Warum ist die Erweiterung wichtig aus Ihrer Sicht?
Zuallererst ist sie wichtig aus der menschlichen Perspektive. Ich finde, und das nehme ich mir auch in diesem Job so wahr, dass ich dafür da bin, nicht nur für die finnische Bevölkerung, für Sicherheit und Freiheit zu sorgen, sondern generell, egal was wir machen in der finnischen Außenpolitik, auch anderen Menschen der Welt, wenn sie möchten, nach unseren Werten zu leben, dass sie auch in ihren Ländern diese gleiche Möglichkeit haben sollten. Und in der Nachbarschaft der Europäischen Union ist es natürlich ganz klar, wenn es Mehrheiten von Menschen gibt, die in ihren Ländern so leben wollen wie wir, dann geht es natürlich darum, dass die Regierungen dort diese Reformen durchziehen, die wichtig sind, weil die Europäische Union, die Mitgliedschaft ist ja nicht nur, dass man irgendein Schildchen irgendwo trägt, sondern dass man eben wirklich ein Rechtsstaat ist und das auch ausleben kann. Jeder in seinem Leben und überhaupt in der Wirtschaft und in der Gesellschaft ganz weit und breit. Und dazu auch alles, natürlich, dass die Demokratie funktioniert, dass man die Wahlen so durchführt, wie es sein muss in einer freiheitlichen Gesellschaft und all das. Rede- und Meinungsfreiheit sowieso. Und falls diese Länder diese Kriterien erfüllen, natürlich sollen sie EU-Mitglieder werden. Aber aus der geopolitischen Perspektive ist es genauso wichtig, nicht nur für uns in Europa, sondern eben für die Menschen selbst. Weil wenn wir diese Perspektive, die europäische Perspektive nicht bieten können, dann gucken die Menschen natürlich woanders hin. Und da gibt es genug Richtungen in dieser Welt, in die man gucken kann, wo es eben nicht um die Demokratie und um die Freiheit geht.
Gucken wir genau dahin. Gerade ist der außenpolitische Blick natürlich vor allen Dingen auf der Situation im Nahen Osten. Seit dem Angriff der USA und Israel auf den Iran wird viel darüber diskutiert. War der Angriff aus Ihrer Sicht richtig?
Was die Regierung im Iran angeht, also vor allem, was wir im Januar beobachtet haben, dass sie sich sogar davor nicht zurückscheuen, ihre eigenen Menschen in Massen umzubringen, falls sie friedvoll auf die Straße gehen, um gegen, sagen wir mal, steigende Preise zu demonstrieren. Das sagt schon alles über die Regierung des Iran. Das gesagt, alles, was Europa ausmacht und auch die finnische Außen- und Sicherheitspolitik ist das Völkerrecht. Und wir gehen davon aus, dass alles, was man macht, eben gemäß Völkerrecht auch vertretbar sein muss. Und deshalb appellieren wir jetzt an alle Parteien in diesem Konflikt, zurück an den Verhandlungstisch zu kommen und eine Lösung zu finden, wie man nicht nur die Straße des Hormus aufmacht, sondern eben diesen Krieg beendet. Und hoffentlich gibt es für die Menschen des Iran auch eine Perspektive.
Wie gelingt dieses Zurück an den Verhandlungstisch? Verteidigungsminister Pistorius hat jetzt gesagt, dass das für die Volkswirtschaften der Welt eine Katastrophe ist, was gerade passiert. Wie kann es gelingen, jetzt wirklich in Verhandlungen einzutreten?
Herr Pistorius hat völlig recht, aber es geht nicht nur darum, unsere Wirtschaften zu retten. Und leider ist es wirklich so, dass die europäischen Volkswirtschaften sehr viel enger und tiefer davon betroffen sind, was im Mittleren Osten passiert, als zum Beispiel die Vereinigten Staaten. Das für das eine, aber das andere ist natürlich auch, dass wir diesen Krieg enden sehen wollen. Deshalb, weil alle Eskalation gefährdet natürlich Menschenleben, auch Zivilisten, wie wir auch in diesem Fall erlebt haben, und vor allem die Angriffe des Iran auf die persischen Nachbarländer oder die Golf, in der Golfregion sind absolut nicht okay. Also deshalb an den Verhandlungstisch, und wie ich das verstehe, sind die Vereinigten Staaten jetzt schon seit Tagen darum bemüht, dass es mit den Verhandlungen wieder weitergeht. Also wir hoffen, dass der Iran sich darauf einlässt.
Haben Sie Vertrauen in die Verhandlungsführung Donald Trumps?
Ich finde, es geht jetzt darum, dass wir natürlich stehen die anderen Länder der Welt dazu bereit, auch an den Verhandlungen zu helfen. Aber dass es zu einer Lösung kommt, die diesen Krieg beendet und unter anderem die freie Navigation wieder zulässt, auch in der Straße des Hormuz.
Auch die Arktis gerät ja immer mehr ins geopolitische Interesse aufgrund der Eisschmelze. Welche Rolle kann und muss vielleicht auch Finnland einnehmen?
Wir sind ein arktisches Land, das sieht man vielleicht hier so noch im März, aber wir haben tatsächlich sehr große Erfahrung, auch was die Sicherheit und die Verteidigung im arktischen Gebiet angeht. Und wir zusammen mit den anderen demokratischen arktischen Staaten sind 7. Insgesamt gibt es 8 arktische Staaten, aber Russland gehört nicht den Demokratien bei. Wir sind alle NATO-Länder und innerhalb der NATO arbeiten wir schon seit Jahren sehr eng daran zusammen, dass wir die arktische Sicherheit nicht nur an der Tagesordnung ganz nach vorne bringen, sondern eben auch konkret an ihr arbeiten. Und ich finde die ganze Grönland-Geschichte auch jetzt Anfang des Jahres, obwohl die vielleicht nicht so schön war und nicht gewollt war, nicht gewünscht war, sie hat auch dazu beigetragen, dass das Verständnis für die arktische Sicherheit nicht nur im Militärbündnis, sondern auch in allen, sagen wir, Gesellschaften gestiegen ist und dass wir jetzt eben gemeinsam daran arbeiten, dass wir für die Sicherheit in arktischen Verhältnissen und auch in der arktischen Geografie eben besser dazu beitragen. Und dazu gehört eben Zusammenarbeit, das kann keiner alleine. Und zum Beispiel hier bei uns im Norden Finnlands, Norwegens, wir können ganz genau beobachten, was zum Beispiel die Russen auf ihren arktischen Gebieten so treiben. Und dieses Wissen, diese Informationen teilen wir zum Beispiel sehr gerne mit den Vereinigten Staaten und auch im ganzen Militärbündnis. Und das ist einfach nur ein gutes Zeichen dafür oder das beste Beispiel dafür, wie Zusammenarbeit sich lohnt.
Das heißt, eine deutlich stärkere Rolle Finnlands angesichts der ganzen Krisen und Herausforderungen, über die wir jetzt auch hier in dem Gespräch geredet haben. Wie schafft es Finnland immer wieder als das glücklichste Land der Erde zu gelten?
Na, vielleicht ist es auch dadurch bedingt, dass eben unsere Geschichte nicht die leichteste gewesen ist. Na, von welchem Land ist die Geschichte die leichteste gewesen? Im Großen und Ganzen gehe ich davon aus, dass die Welt dann doch vielleicht nicht jeden Tag, aber im großen Ausmaß in die bessere Richtung geht und eben in die freiheitliche Richtung geht. Aber in Finnland sehen wir das so, dass eben auf der Ostseite unserer Grenze zu Russland die Welt ganz anders aussieht als bei uns hier in Europa. Und deshalb müssen wir glücklich sein, dass wir das haben, was wir haben. Und natürlich in Finnland, erstens war Finnland eines der ersten, das erste Land in Europa, zum Beispiel das Frauen Stimmrecht einzuführen. Und überhaupt für uns sind diese Werte, die als europäische Werte gelten, eben die Freiheit eines jeden Menschen und die Gleichstellung der Menschen, die Demokratie, der Rechtsstaat, all das, dass man sich auf das Wort des anderen verlassen kann, das ist bei uns nicht nur, was man in so politische Reden einbaut, sondern das leben wir einfach. Und dass hier jeder Junge, jedes Mädchen, egal welche Träume er oder sie hat im Leben, egal welcher Herkunft, das erreichen kann, was man will und eben, dass der Staat dazu dient, das zu unterstützen.
Ist es leichter, diese Werte so gemeinsam zu leben oder diese Unterstützung miteinander aufzubringen, wenn man in einem so dünn besiedelten Land wie Finnland lebt?
Kann sein, aber ich bin hier selbst in Helsinki geboren und in einer relativ großen Stadt für nordische Verhältnisse, sogar für deutsche Verhältnisse. Hier ist es ganz genauso. Ich glaube, das ist einfach nur dadurch bedingt, dass wir im Norden eben schon immer, also nicht nur seit einigen Jahren oder Jahrzehnten oder nach einem EU-Beitritt oder nicht nur und nicht mal seit unserer Unabhängigkeit seit über 100 Jahren, sondern seit Jahrhunderten nach diesen Werten leben. Und wir sind eben lässig, Und wir nehmen alle Regeln nicht so genau, bis es darauf ankommt, dass man wirklich alle Regeln ernst nimmt und eben in Zusammenarbeit zum Beispiel gegen die Aggression von jemand kämpft.
Ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch bei Phoenix persönlich, die Außenministerin von Finnland, Elina Valtonen.
Es hat mich sehr gefreut. Herzlichen Dank.